Unter uns gesagt, der Deep Talk Podcast mit Janne und Social Media Stars. Hallo, liebe Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unter uns gesagt. Ich freue mich wie immer sehr, dass ihr heute hier seid. Und diese Woche habe ich die Schauspielerin Lena Meckel zu Gast. Lena ist 31 Jahre alt und kommt gebürtig aus München und ist vor ein paar Tagen ganz, ganz, ganz frisch Mama geworden. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch, liebe Lena. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war Lena allerdings noch schwanger. Entsprechend haben wir über ihre Schwangerschaft gesprochen. Außerdem hat sie mir erzählt, wie Lena mit Ablehnung und Selbstzweifeln umgeht, über ihr persönliches Glück mit Mann und Kind, wo Lena auch sehr schön emotional wurde, und ihren neuen Film, den Erotik-Thriller Undressed. Da hat mich vor allem interessiert, wie so Nacktszenen am Set eigentlich ablaufen und inwieweit sich Lena bei solchen Szenen wohlfühlt oder eben auch nicht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören. Liebe Lena,
ja,
herzlich willkommen bei Unter uns gesagt.
Ja, danke schön für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du hast gerade schon gesagt, oder man sieht es, du bist hochschwanger. In einem Monat ist es soweit, hast du gesagt.
Ja, ja, es wird jetzt
genau in 4 Wochen, oder?
Also, so ungefähr.
Ja? Ja. Hat man da so ein genaues Datum? Oder?
Man hat natürlich ein Datum mal bekommen am Anfang und daran orientiert man sich so ein bisschen. Aber was es dann am Ende wird, weiß man ja dann doch nicht genau.
Weiß man nicht. Ja, okay, über die Schwangerschaft möchte ich gleich noch mit dir sprechen, aber natürlich fangen wir hier mit deinem Kühlschrank an. Du hast mir ein Kühlschrankfoto geschickt. Wir fangen ja hier mal mit der Kategorie What's in your fridge an, weil da lernen wir unsere Gäste ein bisschen besser durch die Kühlschranktür einfach auch mal kennen. Ne? Das sagt ja ein bisschen was über uns aus. Und bei dir, weißt du, was mir sofort ins Auge gesprungen ist? Ist die Spezi, weil ich bin natürlich auch Podcast-Hörerin von dir und gerade in den ganz alten Folgen, ich weiß nicht, ich hab nicht alle gehört, aber gerade so in den ganz, ganz ersten Folgen, da ging es auch viel um deine Spezi-Sucht.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, ist es noch ein präsenter Teil deines Lebens oder hast du die überwunden oder wo stehen wir da?
Also aufgrund dessen, dass du ja gesehen hast, dass da immer noch Spezi steht, hat sich das mit dem Suchtverlagerungen noch nicht so ganz so gut geklappt. Ich bin immer noch ein wahnsinnig großer Paulaner-Spezi-Fan und gerade jetzt natürlich in der Schwangerschaft, wo ich doch auf einiges auch verzichten muss. Ja. Auf Spezi kann ich nicht verzichten. Ich liebe das einfach. Das ist einfach so ein geiles Getränk.
Voll, verstehe ich. Ich habe das mit Cola Zero. Aber ich habe da auch immer, also aber auch wirklich doll halt auch, ne? So jeden Tag.
Echt? Das finde ich ja eklig.
Echt, ja?
Ja, ich finde, also wenn du mir alle 3 Cola-Sorten, Light, Zero und normale Cola hinstellen würdest, ich könnte genau erkennen, was welche ist.
Ja. Auch den Unterschied zwischen Light und Zero?
Ja, absolut.
Und Light magst du lieber als Zero?
Nee, beides.
Oder
nicht.
Gar nicht?
Nein, okay. einfach normale Cola.
Ja, okay. Nee, aber deshalb, ich habe größtes Verständnis für so eine Spezi-Sucht, weil ich kann das sehr nachvollziehen mit Cola Zero. Aber tatsächlich habe ich da auch mal versucht, davon loszukommen. Aber es ist nicht leicht.
Nee.
Es ist wirklich nicht leicht.
Es ist wirklich nicht. Es ist eine Sucht. Also muss man ganz klar sagen. Es ist wirklich, es ist wie mit Rauchen aufhören zum Beispiel.
Voll.
Ja.
War das nicht auch ein Thema?
War auch ein Thema. Gezwungenermaßen musste ich ja dann aufhören.
Wie war das dann?
Ja, also ich habe es ja schon mal versucht.
Ja.
Und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, habe ich dann ab und zu schon heimlich, ich hoffe, dass man mal im Podcast das nicht sieht, da habe ich dann ab und zu mal heimlich immer noch. Und dann wurde ich schwanger.
Aber nicht mehr.
Nein. Und dann wurde ich schwanger und dann war ich so, ja gut, jetzt muss ich halt.
Ja.
Und es ist unfassbar, weil ich dachte immer, du bist schwanger, perfekt, Hirn ist jetzt auf was ganz anderes gerade fokussiert, es ist dir egal. Es ist trotzdem ein Kampf.
Voll.
Also auch wenn dir bewusst ist,
dass
das natürlich nicht geht und du jetzt ein anderes Leben erwartest. Nein, dein Kopf ist trotzdem so, ja, aber was ist denn da mit der Zigarette?
Total. Ich habe mir das nämlich auch, weil du darüber auch früher mal gesprochen hast und wollte ich auch eigentlich wirklich fragen, weil da war ich so, boah, kann man das bringen, das zu fragen, weil wäre das irgendwie Übergriff in so einer Schwangerschaft? Aber klar, es ist ja wirklich einfach, es ist ein Mechanismus in deinem Kopf, oder?
Ja,
oder wo steckt so eine Sucht wahrscheinlich? Und nur weil du jetzt dann vom Wissen her weißt, hey, ich bin schwanger und ich will mein Baby schützen, setzt das ja nicht aus.
Nein, das ist trotzdem da.
Ja.
Man denkt, das setzt aus,
genau.
Aber tut es nicht. Also vielleicht bei manchen, bei mir war es auf jeden Fall nicht so.
Ja.
Und dann musste ich mich halt zwingen und dann war ich auch die ersten Tage einfach nicht so wahnsinnig gut gelaunt. Das musste ich auch einfach zugeben. Ja.
Hast du dann da aber irgendwie mit irgendwas substituiert oder so?
Ehrlich gesagt.
Hast du irgendwas konkret gemacht, so speziell?
Ja, ich habe zum Beispiel Hypnose versucht, schon vorab aber,
spannend.
Also schon bevor ich schwanger war.
Richtig professionell?
Okay. Hat gar nichts gebracht. Ich bin einfach
super.
Ehrlich, hat überhaupt nichts gehabt. Hilft ja bei vielen anscheinend und ich finde es auch spannend, aber ja, bei mir sollte das nicht sein. Witzigerweise war es danach sogar noch schlimmer. Also die Hypnose war vorbei und ich dachte so, boah geil, jetzt auf jeden
Vielleicht,
Fall eine
Vielleicht, weil sich so krass drauf gefokust hat so und so, Zigaretten.
Hast du mal geraucht?
Nee, nur so als Jugendliche so
probiert.
Okay,
Partyraucherin.
Ja, ja, gut so.
Ja.
Ja, es ist ein Kampf auf jeden Fall.
Voll.
Ja.
Aber wie hast du es dann geschafft?
Naja, ich bin schwanger geworden.
Nee, voll. Aber trotzdem so deinen Kopf dann so auszuschalten. Also weißt du,
ja,
so
du musst
Kampf
halt.
Einfach.
Du musst, es, okay. ist, es ist immer ein Kampf und man denkt drüber nach und es ist halt, es okay. ist, nervt einfach irgendwann nur noch, dass du überhaupt diesen Gedanken hast. Und dann ja. ist man von sich selber genervt, dass man das im Kopf hat.
Ja. Und wie geht's dir damit jetzt so?
Ja gut, jetzt ist natürlich, keine Ahnung, 9 Monate habe ich jetzt nicht.
Ja.
Klar, wenn ich irgendwie meine Freundinnen sehe, die am Abend da irgendwie einen schönen Drink haben und einen Alkohol in der Hand, denke ich mir, ach,
Mensch, hätte schon was.
Wenn es fertig ist, vielleicht würde ich dann auch mal gerne wieder. Ja. Aber es wäre halt so wahnsinnig dumm.
Ja, jetzt, das könnte man nicht so gut nutzen eigentlich.
Och,
ne?
Ja. Mhm. Ja, es wäre so dumm, wirklich. Mhm. Wir reden in ein paar Monaten.
Bin gespannt. Ja. Okay, du hast gerade logischerweise auch schon gesagt, du musstest oder musst jetzt gerade während der Schwangerschaft auf einige Dinge verzichten in deiner Ernährung. Sind es so typische Sachen wie so Fisch oder was lässt du gerade weg?
Ja, klar, rohen Fisch.
Ich kenne mich ja gar nicht.
Rohes Fleisch.
Ja, okay.
Ja, also so die Sachen, wo man halt weiß. Ich habe am Anfang wahnsinnig viel drauf geachtet und das darf man nicht und das darf nicht. Ich bin dann relativ schnell um einiges entspannter geworden, weil ich auch gemerkt habe, man kann es auch übertreiben, glaube ich. Und klar, auf diese ganzen rohen Sachen, auf die verzichtet man halt einfach. Und ich glaube ansonsten, das muss eh jeder für sich selber wissen, aber ich bin dann irgendwie eigentlich relativ entspannt gewesen die ganze Zeit über und ich glaube, das überträgt sich vielleicht auch aufs Kind. Ich hoffe.
Ja. Hat sich sonst irgendwas in deiner Ernährung verändert? Also ich weiß, du hast im Podcast schon gesagt, aber für die Leute, die es vielleicht nicht gehört haben, so hast du irgendwie so, keine Ahnung, so krasse Gelüste bekommen oder irgendwie so Kram?
Nee, und ich warte immer noch sehnlichst drauf. Ja. Wirklich, ich habe mich so darauf gefreut, dass ich dann einfach David losschicken kann und sagen, oh bitte, ich will nur so eine Eiscreme jetzt um 12 Uhr nachts. Aber das war alles nicht der Fall irgendwie. Und,
also ist einfach ganz normal weitergegessen so?
Ich esse wirklich ganz normal wie davor auch. Klar, ich esse natürlich vielleicht mehr als letztes Jahr, weil gut, da habe ich auch noch geraucht. Klar, da isst man natürlich generell weniger. So, ich würde sagen, ich habe jetzt ein normales Essverhalten einfach. Und man muss natürlich auch am Anfang gerade, du musst essen, weil sonst wird dir einfach schlecht. Also das ist wichtig, dass immer was im Magen ist. Aber ansonsten, vielleicht kommt es noch. So die letzten paar Wochen.
Hast du ja noch ein bisschen.
Oder?
Ja, komm, wer weiß.
Wäre cool.
Es verändert sich ja auch. Und hast du ja auch erzählt, habt ihr auch einen Podcast und ihr habt dann im März damit aufgehört.
Ja.
Glaube ich, Ende März, ne?
Genau.
Weil es dir sehr schlecht ging in deiner Schwangerschaft.
Ja.
Dazu vielleicht nochmal so zum Verlauf deiner Schwangerschaft, wenn du da jetzt irgendwie auch nochmal auf den Anfang blickst, wie war das so? Die war einfach, glaube ich, sehr übel. Ne?
Ja, nicht nur einfach sehr, sondern unfassbar übel.
Ja.
Also ich bin schwanger geworden und dann war eigentlich schon ich wusste es und 2 Wochen später ging das eigentlich schon los. Und dann war es wirklich so, ich konnte nichts mehr machen. Ich lag nur noch im Bett, bin vom Bett aufs Sofa, hab da geheult, zwischendrin kurz wieder aufs Klo und das ging halt über Wochen.
Krass.
Und es ist so schwer, sich in dieser Zeit auf das, was eigentlich vor einem liegt, zu freuen.
Voll.
Zum einen mal natürlich irgendwie, du hast so diesen gesellschaftlichen Druck, so hey, du hast das Privileg, du darfst ein Kind bekommen. So vielen wird es verwehrt und du bist die Auserwählte und jetzt kannst du dich aber nicht wirklich freuen.
Total.
Das macht auch was mit deiner Psyche, wo ich mir gedacht habe, ist irgendwas falsch mit mir, weil ich mich gerade eben noch nicht freuen kann.
Ja, ja, total.
Andererseits, wie soll man auch, wenn es einem einfach nur schlecht geht? Es ist ja noch nichts da, du hast keinen Bauch, du hast noch kein Gefühl dafür. Es ist ja einfach nur dieser Test, der dir sagt, hey, ich bin schwanger, aber alles andere ist noch nicht greifbar.
Krass, ja.
Und das war am Anfang echt interessant, was das auch mit deinem Kopf macht. Mhm. Ja.
Und wie war das denn? Du musstest dich wirklich einfach die ganze Zeit übergeben und dann sonst lagst du wirklich nur rum und hast was gemacht. Konntest du dann irgendwas machen, sonst lesen oder irgendwie? Wie war so ein Tag dann?
Du konntest nichts machen. Also mir war auch so schwindelig die ganze Zeit natürlich, weil der Kreislauf war komplett down und man lag echt nur rum und David hat mich dann immer versucht ein bisschen aufzuhalten und hat dann irgendwie mit der Playstation irgendwas gezockt und dann habe ich da immer so ein bisschen zugeguckt und ihm manchmal so Anweisungen gegeben, aber es war auch irgendwie das höchste der Gefühle. Mehr war einfach nicht drin.
Krass.
Es war echt ein Ausharren, bis es endlich weggeht.
Aber echt voll schade. Also klar, man kann es nicht beeinflussen, ne? Aber es ist echt, weil es ja so eine Freude ist, wahrscheinlich so schwanger zu sein und ein Kind zu bekommen, gerade wenn man es sich wünscht. Und dann halt damit so zu kämpfen hat. Irgendwie auch für die Beziehung vielleicht auch so eine Belastung.
Ja, wir kamen aus diesem High von Emotionen, Verlobung, wow, jetzt schwanger und dann wirklich das größte Down überhaupt in unserer Beziehung. Und das ist, glaube ich, auch für den Partner echt schwer, weil der weiß ja nicht, was er machen soll.
Voll.
Der steht neben dir, guckt dich an, du bist einfach nur, du weinst, bist blass, gehst alle 5 Minuten zum Kopf. Zum Kotzen. Also so, und das ist schon hart. Also da bin ich ihm schon auch echt dankbar, dass er das so gut und entspannt mitgemacht hat alles.
Und hast du dann irgendwie Sachen gemacht? Bist du zum Arzt gegangen und hast irgendwelche Sachen genommen? Oder was macht man dann da?
Ja, also Akupunktur, sowas fand ich eigentlich, weiß ich nicht, ob es Placebo war oder nicht, aber ich hatte das Gefühl, es hilft mir so ein bisschen über den Tag. Infusionen habe ich mir geben lassen, weil einfach so ein bisschen Kochsalz einmal rein, dass du auch einfach nicht dehydrierst oder so, einfach genug Nährstoffe irgendwie zu dir nimmst. Und das waren so die zwei Sachen, die man halt dann so machen kann, weil man darf ja auch so gut wie nichts nehmen.
Voll.
An Medikamenten.
Und bis wann ging das dann? Weil jetzt habt ihr wieder mit dem Podcast angefangen. War das dann auch wirklich so eigentlich so mit dem Zeitpunkt, als es dir dann auch besser ging, oder?
Nee, mir ging es zum Glück schon einiges früher besser. Okay. Es war tatsächlich bis Woche 16. Man sagt ja immer so bis zur 12. dann ist vorbei.
Okay.
Ich bin so gerade bis in die 16. reingerutscht, dann war es wirklich vorbei und dann ging es mir auch mega gut.
Okay.
Ich war super fit.
Ja.
Und wir haben uns aber dann bewusst einfach noch ein bisschen Zeit gelassen mit dem Podcast, bis wir auch wieder anfangen. Uns ein bisschen Zeit gegeben, unsere Sachen gemacht, die wir so machen wollten. Energie wieder ein bisschen reinkriegen und dann,
Aber voll schön, dass du wenigstens jetzt so, dass es hinten raus jetzt irgendwie so,
ja,
so
jetzt
schön
läuft.
Ist. Weil ich habe ja auch schon zu dir gesagt, dass ich es sehr voll cool finde, dass du hier das hier noch kommst, so quasi, weil ich das gar nicht, weil es ist ja wirklich bei jeder Frau auch anders, wie es ihr geht und so weiter. Und wenn du jetzt wirklich 4 Wochen Termin hast, so, dann ist ja voll cool, dass du hier noch bist und siehst voll fresh aus und habe schon gesagt, deine Haut glänzt, sieht richtig gut aus.
Ja, das sind die Jungs, die machen einfach.
Ja, das hast du, das finde ich voll interessant. Ist es wirklich so?
Also,
oder sagt man das? Ja,
man sagt das so, glaube ich.
Ja.
Aber ich habe gehört, dass die Jungs in der Schwangerschaft den Müttern eher die Schönheit geben und die Mädchen nehmen sie.
Okay.
Ich glaube, das endet ab dem Moment, wo das kleine Ding dann da ist, weil dann wird es auf jeden Fall schlaflos. Wahrscheinlich bei Jungen und bei Mädchen.
Ja.
Aber anscheinend soll das so sein.
Mhm.
Ich hatte zumindest keinen Pickel die ganze Schwangerschaft. Das ist ein gutes Zeichen.
Hattest du davor auch schon so gute Haut dann oder manchmal Probleme damit?
Ich hatte keine schlechte Haut, aber natürlich hatte ich auch, gerade wenn man irgendwie seine Periode kriegt oder so, natürlich hat man dann den einen oder anderen großen Pickel im Gesicht und da blieb ich auch nicht davor verschont. Mhm. Also es war schon erstaunlich gut, die Haut jetzt in der ganzen Zeit.
Sieht gut aus. Schön. Ich glaube, ich weiß auch die Antwort, aber war das von dir schon immer so ein Traum, Mutter zu werden? War das schon immer so in deinem Kopf oder war das schon immer Teil deines Plans, Mutter zu werden oder gar nicht so sehr?
Also meine Idealvorstellung war immer verloben, heiraten, Kind, das schon. Ich war jetzt aber nicht so drauf getrimmt, dass das jetzt irgendwie, also klar, als man irgendwie jung war, hat man so gesagt, ja, also mit Mitte 20, da habe ich das dann schon alles.
Ja,
dann war ich Mitte 20 und habe irgendwie gekellnert und war ganz weit davon entfernt.
Ja.
Also man merkt dann schon, umso älter man wird, vielleicht verschiebt sich das auch alles nach hinten.
Mhm.
Und ja, jetzt war ich aber an einem Punkt in meinem Leben, wo ich alles zumindest angenommen habe. Es hätte nicht jetzt sein müssen, wäre für mich auch in 5 Jahren okay gewesen.
Mhm.
So, aber es hat sich irgendwie alles so gefügt und ich glaube, es sollte jetzt auch einfach so kommen. Und wir waren uns ja auch des Risikos bewusst, dass das passieren kann.
Mhm.
Und wir wussten aber, dass wir das beide sowieso wollen für uns und unsere Partnerschaft.
Mhm.
Und dementsprechend, alles ganz gut gelaufen.
Aber habt ihr aber dann quasi noch nicht aktiv probiert, so, also habt ihr nicht drauf angelegt, so in dem Sinn?
Nee, genau, wir haben es halt einfach drauf ankommen lassen. Und wahrscheinlich, vielleicht auch, weil wir so entspannt waren,
Voll.
Hat das dann irgendwie vielleicht auch einfach so schnell funktioniert. Ich weiß es nicht. Wir haben halt ohne Druck und alles, wir sind ja auch noch gar nicht, also was heißt gar nicht so lange, wir sind jetzt 3 Jahre zusammen.
Mhm.
Und hat anscheinend gut gepasst.
Und gab es denn so in deinem Privatleben irgendwie so gewisse Punkte oder wo du menschlich sein wolltest, dass du dieses Gefühl hattest, okay, jetzt wäre ich bereit? Weil ich glaube oft, wie du auch gesagt hast, so Mitte 20, ich glaube, wenn man ganz jung ist, dann denkt man sich so, boah, ja, mit Mitte 20 bin ich erwachsen und habe ein Haus und habe keine Ahnung was.
Klar.
Genau, voll. Man denkt, man ist so groß. Und dann ist man Mitte 20 und denkt so, hey, never mind. Doch nicht. Weil man dann gewisse Dinge noch so im Kopf hat, so von wegen, ja, ich muss noch irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt ich bin 26, ich fühle mich selber halt noch wie ein Kind. Weißt du so? Oder ich denke mir so, ich muss noch irgendwie wissen, wie wird das mit dem Beruf oder ich muss noch irgendwie ein bisschen gefestigter, irgendwie Wohnort. Gab es da so Punkte, wo du gemerkt hast, das habe ich jetzt für mich geklärt, entsprechend bin ich bereit? Und was waren das für Punkte, falls dem so ist?
Also ich stehe jetzt kurz vor der Geburt und ich fühle mich immer noch nicht bereit,
okay.
Um das schon mal vorwegzunehmen.
Ja.
Ich glaube, so wirklich bereit ist man nie. Es gibt bestimmt Frauen, die sagen, oh nee, ich habe jetzt so Bock darauf und ich bin so ready. Mhm. Dadurch, dass wir auch einfach wahnsinnig viel unterwegs sind und arbeiten und das irgendwie halt auch alles machen wollen, ist das irgendwie alles so verschwommen irgendwann. Mhm. Und ich saß nicht da und habe gesagt, oh nee, es muss jetzt ein Kind sein oder ich muss jetzt das und das erreicht haben. So. Ich nehme irgendwie alles so an, gerade wie es kommt. Und und auch wenn das Kind jetzt da ist, ich will auch so weitermachen. Also wir versuchen das alles irgendwie so weiterzumachen. Wir leben ja auch oder arbeiten in einer Branche, wo wir ja auch nicht wirklich wissen, wo es so hingeht. Es ist so schnelllebig, es verändert sich alles. Mhm. Wir müssen ja so ein bisschen annehmen, wie es halt kommt. Ja.
Das ist wahrscheinlich auch das Gesündeste und Entspannteste, so wenn man das einfach so auf sich zukommen lässt. Vermutlich, oder?
Ja.
Wenn man sich so krass versucht, so krass durchdenkt die ganze Zeit.
Also das klingt das alles so super entspannt. So mein Kopf arbeitet schon, so ist nicht. Mm. Also ganz so entspannt ist man natürlich dann irgendwie auch nicht, aber man versucht es halt irgendwie. Mm.
Ja. Hast du da so konkrete, wenn du sagst, ja, du bist jetzt auch jetzt immer noch nicht bereit, kurz vor der Geburt, kann ich mir auch gut vorstellen, aber hast du so konkrete Ängste oder so Sorgen übers Muttersein?
Ich glaube, es ist einfach dieses, dass man nicht weiß, was einen so erwartet.
Ja, so eine Ungewissheit.
Genau. Mhm. Ja, also wir waren jetzt irgendwie auch mal in so einem Geburtsvorbereitungskurs, weil ich gesagt habe, komm, wir müssen da jetzt mal hingehen. Wir können ja nicht so ganz unvorbereitet sein.
Ja.
Ich habe gedacht, wir kriegen da so ein bisschen so eine Gebrauchsanweisung einfach, dass man so halt gesagt bekommt, ja, die Wehe dauert so und so lang und dann kommt das raus und dann ist das so und so. Es ist natürlich so individuell, das können die einem nicht sagen. Das ist mir schon bewusst geworden dann auch. Aber ja, das ist, jetzt habe ich komplett die Frage vergessen. Sorry. Ich habe beim Reden gemerkt, wo waren wir eigentlich stehen geblieben.
Aber du, ich kann auch so, warte mal, was habe ich gefragt? So einfach, ob du so konkrete Ängste oder Sorgen hast.
Genau. Ich schieb's auf Schwangerschaftshirn.
Ja, alles gut. Nee, das passiert mir auch. Nicht schwanger. Hoffentlich nicht schwanger.
Auf die Ängste zu kommen. Deswegen, ich glaube, so die Hauptängste sind, dass man nicht weiß, wie man in gewissen Situationen reagieren soll.
Ja.
Sowas versuchen wir eben mit einem Schwangerschaftskurs, dem jetzt so ein bisschen vorzubeugen. Oder wir machen jetzt noch so einen Erste-Hilfe-Kurs. Mhm. Dass ich nicht komplett panisch, nur weil das Kind mal irgendwie, weiß ich nicht, sie verschluckt oder so, sofort zum Notarzt renne.
Ja, ja.
Das sind so Sachen, ich glaube, die kann man vorbeugen.
Ja.
Alles andere, es ist so wahnsinnig schwer, weil, also, wo ich keine Angst habe, ist, dass ich, glaube ich, dem Kind, ich werde ihm meine Liebe geben, die ich habe und David auch. Und das ist das Einzige, was wir tun können, aktiv. Ja. Und alles andere müssen wir gucken, wie es kommt.
Ja, ist so.
Und umso mehr ich drüber rede, umso nervöser werde ich.
Okay, sorry. Hast du deine Eltern so auch oder habt ihr Eltern in der Nähe, dass die euch helfen?
Ja, zum Glück. Ja. Also,
ich glaube, das ist natürlich auch sehr wertvoll, ne? Weil die Mama hat es ja auch schon mal gemacht. Ne?
Ja, genau.
Und die dann wenigstens so ein bisschen.
Die freuen sich auch mega.
Die freuen,
das ist immer sehr gut.
Ja, und das ist, ich glaube, das gibt einem wirklich auch Sicherheit, oder?
Ja, absolut.
Wenn man so weiß, dass die in der Nähe sind und auch einfach unterstützen können und so weiter.
Das war für mich halt auch so ein Punkt, wo ich halt gesagt habe, okay, wenn was ist, ich kann immer Mama anrufen und sie fragen.
Ja.
So, weil die hat es ja bei mir auch
hingekriegt. Genau, also, hat es ja schon mal gemacht.
Genau, zweimal sogar. Ich habe eine Schwester auch noch.
Ja, und für einen selber ist es halt, wie du sagst, das erste Mal und entsprechend viel Ungewissheit.
Total.
Und dann beim zweiten ist man ja, wenn man irgendwo, oder jetzt nicht du, aber allgemein, beim zweiten Kind zum Beispiel so, dann ist man ja auch schon routinierter.
Ja,
ne?
Absolut.
Gibt's, wenn du jetzt so deinen Sohn anguckst, gibt es so Eigenschaften, ich weiß gar nicht, ob man das macht, aber wünscht man sich dann da so als werdende Mama so zum Beispiel so Eigenschaften, ich hoffe, dass mein Sohn die Eigenschaften von mir bekommt und die von David, denkt man sich da so Sachen?
Das ist so witzig, dass du mich das jetzt fragst, weil gestern waren wir wieder in diesem Geburtsvorbereitungskurs und die das leitet, hat eben gesagt, okay, und das könnt ihr euch gegenübersetzen und dann könnt ihr euch angucken und dann könnt ihr dem Partner jeweils gegenüber sagen, was wir uns erhoffen, dass das Kind vom Partner bekommt.
Ah.
Ich habe schon, während sie das erzählt hat, habe ich schon geheult. Ne? Also während sie nur gesagt hat, was unsere Aufgabe ist, habe ich schon geheult, habe gesagt, nee, ich kann das jetzt nicht, das ist zu viel emotional. Nee, das habe ich nicht gepackt. Das war nicht ganz schlimm.
Oh.
Deswegen, ist gut, dass du mich das jetzt nochmal fragst.
Ich will dich nicht zum Weinen bringen.
Auf gar keinen Fall, alles gut. Aber ich, natürlich gibt's so ein paar Sachen, aber ich glaube, das Interessante wird eigentlich, glaube ich, die Mischung aus uns beiden.
Mhm.
Also, vielleicht nicht alle Charaktereigenschaften am besten, aber darauf bin ich eigentlich am meisten gespannt, wie das so miteinander harmoniert, weil wir sind ja doch schon zwei Charakter, sag ich mal. Mhm. Und ja, vielleicht, weil wir uns ja beide immer so wahnsinnig lustig finden zu Hause, vielleicht wird er so ganz ernst, haben wir das letzte Mal. Er ist so ganz still und ganz ernst, weil wir halt so genau das Gegenteil sind. Es ist ja oft so, dass die Kinder eher so gegenteilig werden, die Eltern sind.
So ein ganz introvertierter.
Ja, genau. Der einfach so aus dem Fenster guckt und so ein bisschen über das Leben philosophiert. Vielleicht wird so einer. Ich weiß es nicht.
Ja, cool. Wir werden sehen. Und was würdest du zum Beispiel jetzt auch nicht vom, dann sagen wir nicht vom Partner, aber so von dir, was hoffst du, kriegt dein Sohn nicht von dir zum Beispiel?
Was er nicht von mir kriegen sollte, ist, glaube ich, ich kann schon sehr launisch werden, wenn etwas nicht nach Plan läuft.
Okay.
Ja, das ist eine Eigenschaft, da muss ich wirklich immer noch an mir arbeiten und habe das mit meinem neuen Partner schon ein bisschen in den Griff bekommen. Mhm. Aber es ist schwierig manchmal mit mir. Ich bin schon auch nicht so einfach. Mhm. Ja.
So ein bisschen so Gelassenheit dann?
Ja, ja, genau, oder? Ein bisschen gelassener. Mhm. Ja, das wäre es, glaube ich.
Oder eigentlich Dinge, so wie du gesagt hast, halt Dinge auf sich zukommen lassen und die so hinnehmen.
Ja, das ist so geil, dass ich das vorhin so einfach so ganz klar sage, aber selber voll das Problem damit habe.
Ja, das ist ja gut, wenn man das so beim Namen nennen kann.
Ja,
ne?
Genau. Man weiß jetzt in der Theorie, wie es funktioniert. Praktisch ist halt dann schwierig.
Ja, sehr gut.
Und weil sich dieser Spaß hier nicht von alleine finanziert, folgt jetzt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Koro. Und Leute, ich habe mich über diese Werbeanfrage so sehr gefreut, weil Koro einfach so geiles Essen hat. Und wer liebt geiles Essen? Ich liebe geiles Essen. Aber ich bin tatsächlich auch so eine süße Person, ja. Also ich habe richtig Bock auf irgendwie so einen geilen, süßen Snack. Versuche mich aber gleichzeitig immer so einigermaßen gesund zu ernähren, soweit es eben möglich ist. Und ich habe da einen Snack, der ist wirklich der Shit. Ich habe davon auch schon mal hier im Podcast erzählt. Und zwar, man nimmt Medjool-Datteln, macht Crunchy Erdnussbutter rein und dann vielleicht noch so ein Stück Schokolade oder was auch immer, worauf man halt Lust hat. Und es schmeckt wirklich so lecker. Es schmeckt wie ein gesundes Snickers und befriedigt mich wirklich jedes Mal, wenn ich Bock auf was Süßes habe. Und ihr könnt es euch denken, diese Zutaten gibt es eben auch bei Koro. Wenn dich dieser Snack jetzt aber nicht unbedingt überzeugt hat, es gibt natürlich auch allerlei andere Nussmusse, es gibt viele, viele Riegel, es gibt Backzutaten und eben auch sehr viele vegane Alternativen, was ich sehr cool finde. Also es findet wirklich jeder was, der einigermaßen gerne kocht, backt oder halt auch einfach nur isst. Und deshalb guck doch mal vorbei bei koro.com und das Coolste mit dem Code unter uns gesagt, alles groß geschrieben, könnt ihr 5% auf euren Einkauf sparen. Also auf koro.com gehen, unter uns gesagt benutzen, vielleicht die Datteln probieren, vielleicht aber auch nicht. Und jetzt ganz viel Spaß weiterhin mit der Folge.
Jetzt um ein bisschen mal aufs Schauspiel zu kommen. Du bist Schauspielerin, hast jetzt ja auch, ich muss eigentlich sagen, dein Film ist seit dem 20. September ist der draußen, Undressed bei Amazon Prime. Wie war das eigentlich bei dir als Schauspielerin? Wolltest du, war das auch schon immer was, was du machen wolltest? Oder wie war da so die Reise?
Tatsächlich war das irgendwie etwas, was mich von Kindestagen an begleitet hat, weil ich schon als Kind wahnsinnig kameraaffin war. Also das Höchste war, wenn meine Eltern damals noch den Camcorder in der Hand hielten und mich damit gefilmt haben. Und dann musste danach auch unbedingt dieses Video sofort in den Fernseher rein. Und das hieß dann Lena schauen. Und dann saß ich davor und habe dann selber mich dabei angeguckt, während ich da irgendwie mich 10.000 Mal im Kreis gedreht habe und gesagt habe, schau, da ist sie, die Lena. Das war anscheinend, irgendwie war das in mir, dass ich das unbedingt wollte. Mhm. Und habe ja dann auch als Kind schon angefangen zu spielen. Mhm. So ein bisschen, also neben der Schule halt. Mhm. Und genau, und dann gab es irgendwie nicht so wirklich einen Plan B. Mhm. Weil ich wollte das halt einfach. Mhm. Ich wollte das einfach weitermachen.
Und das war dir schon sehr früh bewusst dann auch, dass du das so ernsthaft richtig professionell machen möchtest?
Irgendwie schon.
Ja?
Ja. Ja. Mhm. Also klar, Schule musste ich halt noch fertig machen. Mhm. Da hatten die Eltern auch noch ein Wort mitzureden. Mhm. Aber danach gab es für mich eigentlich nichts anderes. Mhm.
Und wie blickst du da so auf auf den Weg? Also wenn du jetzt irgendwie so auch mit 31 quasi auf so deine Anfänge blickst, so was ist dir da so irgendwie schwer gefallen oder was lief gut, was lief nicht so gut? Wie war da so die Reise?
Also wenn ich so ein bisschen zurückblicke, dann es gibt so ein paar Dinge, die man vielleicht im Nachhinein anders gemacht hätte. Ich habe mich schon sehr darauf versteift, dass es das sein muss und habe dafür schon auch relativ viel aufgegeben. Mhm. Also die Sommerferien wurde dann halt gedreht und dann war ich halt irgendwie nicht im Ferienlager oder bin das Skilager nicht mitgefahren, weil da aber ein Drehprojekt war. Und dem habe ich immer Vorrang gewährt. Und jetzt im Nachhinein rückblickend betrachtet, denke ich mir immer so, ach man, aber irgendwie wäre es doch auch cool gewesen, wenn du da dabei gewesen wärst. Mhm. Und das ist sowas, wo ich mich immer frage, so, ist es das dann alles wert? Mhm. Andererseits bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich davon leben kann, was ein großes Geschenk ist, weil das in Deutschland nicht so selbstverständlich ist. Also ich meine, es gab, glaube ich, mal so eine Statistik, ein deutscher Schauspieler hat 4 Drehtage im Jahr. Davon
wirklich?
Kannst, ja, ach, im krass. Durchschnitt. Davon kannst du deine Miete definitiv nicht bezahlen.
Ja,
so. Und deswegen kann ich mich so wahnsinnig glücklich schätzen, dass ich eigentlich das jetzt alles machen kann. Und vielleicht war das sozusagen das Opfer, was ich in meiner Jugend vielleicht gebracht habe, bezahlt sich halt jetzt aus so ein bisschen.
Aber meinst du so nach dem Motto, dass du so deine Jugend nicht so richtig so als normale oder typische Jugendliche nicht so sehr gelebt hast?
Ach, die habe ich schon gelebt. So ist auch nicht, ja. Also ich habe jetzt auch nicht durchgedreht das ganze Jahr, das nicht. Aber klar, ich habe natürlich auf vieles einfach schon ab und zu auch verzichtet dadurch.
Ja.
Wobei ich das damals nicht so empfunden habe, sondern für mich war damals, ja klar, ich gehe drehen. Das war natürlich viel, viel cooler, ja. So, aber klar, man wurde auch in der Schule, ich weiß noch, als ich die Wilden Kerle dann damals gedreht habe, das war eine Nummer. Also ich kam dann zurück von den Sommerferien und mein ganzer Mädelsfreundeskreis, den ich damals hatte, die haben nicht mehr mit mir gesprochen.
Wirklich?
Nö.
Krass.
Weil die waren halt, klar, man ist halt irgendwie 7. Klasse, man ist halt so ein bisschen Eifersüchtelein, die gibt's dann halt.
Mhm.
Und das fanden die halt nicht cool. Mhm. Und dann wurde ich da halt einfach knallhart ignoriert.
Ach krass.
Ja. Und das sind so Sachen, die wären mir wahrscheinlich dann nicht passiert,
voll,
wenn ich nicht gedreht hätte.
Aber langfristig dann so richtig? Oder also hattest du dann langfristig in der Schule so Probleme ein bisschen? Oder?
Ich war jetzt eh nicht so, sag ich mal, die Vollbildschülerin unbedingt.
Inwiefern?
Also ich fand schon immer andere Dinge wesentlich interessanter als das, was da vorne an der Tafel steht.
Okay.
Das muss ich einfach zugeben. Aber ja. Ich habe mich dann so durchgekämpft und dann gab es viele Schulwechsel und ja, das hat jetzt nicht so die klassische Schulaufbahn.
Okay, war jetzt auch, da klingt es, als wäre es nicht so deine liebste Zeit gewesen, Schule.
War okay,
ja.
Musste halt sein.
Ja, voll. Ich verstehe das auch, also ganz ehrlich, also ich finde, inzwischen hört man gar nicht mehr so viele Leute sagen, oh mein Gott, Schulzeit war so eine tolle Zeit, aber früher, finde ich, hat man das schon manchmal gehört, als ich auf der Schule war, dass dann so, keine Ahnung, meine Klavierlehrerin so, ach, genieß es, Schule war so eine tolle Zeit. Ich war so, hä?
Ja.
Mag's gar nicht.
Ja, witzig.
Ich überhaupt nicht.
Nee, ich auch nicht.
Also auch rückblickend, ich fände es, wäre eine Folter, eine komplette Qual, wenn ich nochmal Schule machen müsste.
Ja.
Also natürlich cool, dass du halt deine Freunde siehst, so.
Ja, aber ich erinnere mich, also wenn ich an Schule denke, dann erinnere ich mich an Lateinschulaufgaben, Bauchschmerzen. Das sind so die Hauptpunkte, die dann so in meinen Kopf kommen. Also schön, weiß ich nicht.
Ja, nee, hat mir irgendwie, ich bin auch kein Fan.
Nee.
Mir hat's nicht gut gefallen.
Nee, mir auch nicht. Ich war sogar erster G8-Jahrgang damals.
Ah, war 12 Jahre dann.
Mhm, genau.
Statt 13.
Verkürzt. Ja, genau.
Ah, okay.
Ja. Und hat ja super funktioniert. Sie haben es ja wieder geändert. Hat sich ja anscheinend doch nicht so bewährt.
Ist wieder?
Ich glaube, G8 ist nicht mehr.
Ah, ich habe gar keine Ahnung.
Ja, ich glaube, das hat nicht ganz so funktioniert.
Ja, das kann gut sein. Ich glaube, ich hatte auch G8. Hatte auch 12
Jahre. Ja, bestimmt dann. Ja, genau.
Ja. Okay. Und wie blickst du denn so darauf, also weil du jetzt auch gesagt hast, dass du das Glück hast, dass du von deinem Job leben kannst. Wie würdest du darauf blicken, so quasi sich im Schauspielbereich in Deutschland sich einen Namen zu machen? Also wie ist dir das dann quasi gelungen oder war das irgendwie auch schwierig? Wie blickst du so darauf?
Ich stecke ja immer noch mittendrin. Ja. Also es ist ja nicht so, dass mein Name irgendwo erscheint und dann sagen die Leute, ach Mensch, die Schauspielerin. So. Also das ist ja auch nicht der Fall, das muss man ja ganz klar sagen. Das wird jetzt gerade immer mehr und verfestigt sich und ich kann auch mittlerweile, wenn ich mich vorstelle, sagen, hallo, mein Name ist Lena Meckel, ich bin Schauspielerin.
Mhm.
Dieser Prozess war ganz schwierig, ganz, ganz lange.
Das auszusprechen, meinst du?
Ja, weil das ist ja kein geschützter Beruf in dem Sinn. Und ich habe ja nicht die klassische Schauspielausbildung genossen, wie es ja viele tun. Da wurde ich nämlich nicht genommen an den Schauspielschulen, wo ich mich beworben hatte. Und deswegen war das für mich ganz lange ganz schwierig. Ich glaube, ich habe in den letzten Jahren, Social Media ist ein Thema geworden und ich glaube, ich habe das für mich relativ positiv genutzt, indem dass ich einfach mir nicht habe sagen lassen, man muss als Schauspieler vorsichtig sein damit und man darf da nicht zu viel preisgeben und so. Ich habe da einfach mein Ding gemacht und ich glaube, dass das aber geholfen hat für alles andere auch so. Also ich bin der Meinung, man darf das nicht unterschätzen, dieses Medium, weil man kann von sich auch einfach andere Seiten zeigen.
Mhm.
Und ich wurde früher nie für Comedy-Sachen angefragt zum Beispiel, wobei ich Comedy liebe und eigentlich das ist, was ich am liebsten die ganze Zeit spielen würde.
Mhm.
Und ich hatte das Gefühl, über Instagram kann ich aber die Seite von mir auch zeigen und der ein oder andere Caster sieht dann vielleicht auch, ist ja vielleicht ganz lustig.
Der hat einen Witz.
Ja. Das war ein guter Witz.
Okay, aber das finde ich spannend, was du gesagt hast, dass dir das schwer gefallen ist, am Anfang das so zu sagen,
ja,
dass du Schauspielerin bist, weil das ja quasi dann einfach für dich oder weil sich das für dich dann nicht so legitim angefühlt hat oder was war das, weil du quasi da noch nicht so etabliert warst oder dir dachtest, ja, also, kannst du dir nicht erlauben, dich so zu nennen? Oder?
Genau, hat man das Recht, sich wirklich so nennen zu dürfen?
Ja, voll.
Das ist ja generell so eine Frage. Oder was macht das aus oder was besitze ich für eine Fähigkeit, dass ich mich überhaupt so nennen darf?
Ja, voll.
Das ist ja so ein bisschen, also ich weiß nicht, als Maler und Lackierer, du hast eine Ausbildung, du kannst das nachweisen.
Ja.
Kann ich wirklich nachweisen, dass ich dieses Handwerk wirklich besitze, nur weil ich jetzt ein paar Sachen gedreht habe?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Das ist so ein bisschen schwierig. Vor allem, weil man ja zu der Zeit mit Anfang 20, klar, habe ich gekellnert nebenbei, habe Burger ausgetragen so und dann habe ich wieder gedreht. Also auch natürlich die ganze Zeit irgendwie dieser Bruch da dazwischen. So, ich war ja nichts Halbes und nichts Ganzes, weil eigentlich war ich ja auch Kellnerin.
Voll.
Und dann irgendwann diese Entscheidung zu fassen, ich weiß auch noch ganz genau, wann die gefallen ist, dann zu sagen, nee, du bist jetzt Schauspielerin und du machst jetzt nur noch das. Das ist, also erfordert auch viel Mut einfach.
Voll.
So.
Aber war das dann schwierig für dich, jetzt sagen wir, also bevor du diese Entscheidung getroffen hast, da auch an deinem Wunsch festzuhalten? Also hattest du manchmal auch so Zweifel und dir gedacht, ach, soll ich irgendwie doch was anderes machen? Oder konntest du da immer trotzdem an deinem Traum festhalten? Also konntest du ja obviously so, weil hast du es ja gemacht. Aber ich sag mal im Kopf. Oder was hat da parallel vielleicht auch stattgefunden?
Es ist schwierig im Kopf, tatsächlich.
Ja.
Weil man natürlich immer Angst vor dem Scheitern hat.
Voll.
Und das Scheitern ist damit verbunden, dass man halt dann seine Miete nicht zahlen kann und solche, also wirklich Dinge, die überlebensnotwendig
sind. Ja, ja,
genau.
Total.
Und natürlich hat man immer mit dem Gedanken gespielt, aber ich war dann immer so, Mann, ich weiß aber nicht, was ich sonst machen soll. Ich will nichts anderes machen. Ja. Und vielleicht war das genau der Grund, warum ich da weiterhin so dran festgehalten habe.
Ja, voll.
Also das kam für mich so ein im Büro sitzen, 9-to-5, höchsten Respekt. Aber ich hätte es nicht gekonnt. Ich wäre auch keine gute Mitarbeiterin gewesen, das weiß ich. Wenn ich dann muss ich selber machen. Also auch jetzt, wenn ich nicht drehe, ich arbeite ja so auch und ich muss, aber das muss alles von mir intrinsisch ausgehen und ich muss mein eigener Chef sein, habe ich das Gefühl.
Voll, verstehe ich sehr gut.
Ja.
Aber wie konntest du dann, also ich glaube gerade so dieses Gefühl des Scheiterns ist ja gerade in dieser kreativen Branche, wo man irgendwie mit Castings oder auch als Model mit Casting, wenn man einfach, man ist ja viel mit Ablehnungen konfrontiert.
Total.
Ist ja total normal, auch einfach. Und wenn man dann gerade selber auch da diesen eigenen Struggle mit sich hat, wie bist du dann mit so einem Scheitern umgegangen? Oder wie konntest du dich dann da, oder vielleicht auch jetzt noch, wie kannst du dich da rauskämpfen, mental?
Das war ganz lange ganz, ganz schwierig tatsächlich. Mhm. Also vor allem, als ich jetzt nur dieses Schauspiel für mich hatte, wenn man zu Castings gegangen ist. Und es ist ein bisschen anders wie beim Modeln, weil beim Modeln ist es oft so, das ist natürlich manchmal sehr objektiv einfach natürlich. Mhm. Okay, hat die Größe, hat die Maße, passt die in unsere Kampagne. Beim Schauspiel, du spielst ja etwas, du gibst ja auch immer, wenn du spielst, etwas von dir persönlich dazu. Und das ist ja auch irgendwie eine Kunst, die du da darstellst. Und wenn du da scheiterst, dann ist natürlich auch was mit deinem Können. Auf einmal wird das kritisiert.
Ja.
Und das ist jedes Mal, wenn du diese Ablehnung erfährst, war das jedes Mal danach, bist du raus und denkst, oh Gott, ich kann nicht spielen.
Mhm.
Die finden mich scheiße. Mhm. Also es ist dann wirklich... Das dann wieder ähnlich beim Modeln, da wahrscheinlich auch so, das bezieht man auch auf sich, auf seine Optik.
Ja.
Bei mir hat es nicht nur was mit der Optik zu tun beim Schauspiel, sondern halt auch mit dem, was du halt bietest.
Die Leistung. Da.
Und natürlich hat man dann mal gehört, so da ist irgendwie zu wenig und bist du wirklich Charakterdarsteller oder ist das alles nur hübsch und auf Fassade und so. Und das tut dann echt weh.
Voll.
Also da bin ich dann auch ab und zu an meine Grenzen gekommen und dann heulend nach Hause gefahren, wo ich merkte, scheiße, muss ich mir das echt geben. So.
Ja,
ich gebe es mir immer noch.
Ja, ist geil. Beziehungsweise irgendwann wird es dann natürlich im besten Fall besser oder ich meine, auch super, super, super erfolgreiche Schauspieler werden auch mit Ablehnungen bestimmt immer noch konfrontiert sein, weil du kannst ja nicht, du bist ja nicht für jede Rolle passend einfach.
Genau, das ist halt der Punkt, da muss man sich das irgendwann, muss man da so ein bisschen, sich irgendwie ein dickes Fell anziehen und halt einfach das so ein bisschen abprallen lassen, weil du kannst nicht immer passen.
Genau.
Es gibt wahnsinnig
Typfrage
oft auch, es ist nicht immer nur das Können.
Ja.
Und das, was mir dann, um da den Bogen zu spannen, was mir wahnsinnig geholfen hat, ist, als ich nicht mehr nur dieses Schauspiel hatte und nur darauf mich fokussiert habe und wusste, okay, aber ich muss die Rolle jetzt kriegen. Sondern als ich da so ein bisschen lockerer geworden bin, weil ich halt irgendwie mit dem Thema Social Media ja auch immer mehr zu tun hatte und wusste, hey, die Miete ist zumindest bezahlt, dann gehst du auch anders in so Casting-Prozesse rein. Ja. Und das hat mir wahnsinnig geholfen.
Ja. Es gibt einem ja unfassbar Freiheit dann irgendwie, oder beziehungsweise auch ein bisschen Freiheit im Kopf zu wissen.
Total.
Weil du, ich glaube, aus Druck oder aus Angst heraus oder aus Mangel heraus zu handeln, ist ja immer irgendwie keine gute Basis.
Ja,
und
total.
Wenn du aus Mangel so, fuck, ich brauche Geld, ich muss irgendwie meine Miete bezahlen und aus diesem Gefühl heraus zum Casting zu gehen, ist schwierig, stell mir vor.
Auf jeden Fall.
Deshalb ja voll gut, dass man da irgendwie auch jetzt mit Podcast wahrscheinlich, ne, wenn man einfach so Zeitprojekte irgendwie auch noch hat,
genau,
dass man denkt.
Einfach so ein anderes Standbein noch.
Ja, dass das Leben das nicht davon abhängig ist.
Ja, das hilft. Und ich glaube, dass auch tatsächlich das Kind, also was wir erwarten, das wird, glaube ich, den Fokus auch nochmal ein bisschen umlenken.
Voll.
Das sagen mir auch ganz viele Freundinnen, die Schauspielerinnen sind, die schon ein Kind haben, sag so, wart mal ab, da wird auf jeden Fall sich was tun und ich glaube, das ist auch gesund.
Ja.
Weil das andere ist nicht immer so gesund, wenn man sich so wahnsinnig darauf...
Sich
so
auf eine Sache zu versteifen einfach, total.
Das merkt man auch im Spiel. Ich war immer am besten in den Castings, wo ich nicht so versteift darauf war und reingegangen bin und war so, boah, ich muss die Rolle haben.
Wahrscheinlich so, ich gehe einfach mal hin, ich guck mal.
Genau.
Und das waren die Besten.
Ja, genau.
So.
Ja, ist wirklich so.
Ist ja auch oft... Also voll random, aber so, wenn man so irgendwie abends so unterwegs, also ein komischer Vergleich, aber das fällt mir gerade so ein. Manchmal ist es ja so, irgendwie auch so, wenn man so an Silvester zum Beispiel, das ist ein endlicher Vergleich, aber so da macht man sich so, hat man so krasse Erwartungen, dass ein geiler Abend wird und einfach oft sind ja auch so die normalen Abende, wo du einfach mal so rausgehst und mal so schaust, so, hey, ich gehe einfach mal raus, spontan und das wird meistens irgendwie am coolsten.
Das war gar nicht so ein schlechter Vergleich.
Wenn man keine Erwartungen hat.
Ja, das stimmt.
Aber würdest du sagen, du bist sonst ein Mensch, der viel für die mentale Gesundheit tun muss, um, dass es dir gut geht? Oder bist du da recht easy? Weil ich finde, es gibt so manche Menschen, die sind einfach, die wachen auf und denen geht es einfach erstmal gut. Und dann gibt es so ein paar Menschen, denen geht es auch gut, aber die müssen dafür Dinge tun. Also zum Beispiel, weiß nicht, gucken, dass sie genug Zeit alleine haben, gucken, dass sie regelmäßig ihren Sport machen, gucken, dass sie Tagebuch schreiben, gucken, dass sie meditieren. Und dann geht es ihnen gut. Mhm. Aber es gibt auch Menschen, die müssen da gefühlt nichts für machen.
Ja, mir geht es dann gut, wenn ich viel Arbeit habe. Also es ist wirklich so, ich bin durch und durch ein Workaholic und ich liebe es zu arbeiten und wenn ich keine Arbeit habe, dann kommt auf einmal dieses, oh Gott, wohin mit mir? Wenn ich Arbeit habe, ist alles gut. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist tatsächlich. So ein bisschen Meditation würde mir wahrscheinlich auch nicht schaden. Habe ich schon probiert. Drei Tage maximal hintereinander und dann ist wieder vorbei für ein Jahr. Ich krieg's irgendwie einfach nicht hin.
Aber ist es dann, weil du glaubst, also dieses, wenn du keine Arbeit hast, weil du dann nicht, weil dir dann langweilig ist oder weil du nicht weißt, was du mit dir anfangen sollst oder was? Oder weil dann wieder so dieses Existenzielle kickt, sag ich mal?
Ja, ich glaube, es ist so eine Mischung aus allem. So, ich brauche einfach dieses, dass ich was zu tun habe den ganzen Tag. Also wie schön, man hat ja auch mal Zeit und dann setzt man sich mal hin und liest ein Buch und so. Nee, das ist mir alles zu langweilig. Ich muss immer irgendwie, habe immer das Gefühl, ich muss meinen Kopf fordern, ich muss was machen und aktiv sein. So.
Aber im Arbeitskontext.
Ja. Es ist, für mich total im positiven Sinn. Ich glaube, wenn das jemand Außenstehendes hört, der denkt sich so, okay, die Alte hat auf jeden Fall auch ein Problem.
Nein, also ich persönlich kann das sehr nachvollziehen. Ich habe tatsächlich vor ein paar Folgen habe ich mit einem auch drüber gesprochen. So diesen beruflichen Weg haben wir so weil der ist selbstständig als Content Creator und da habe ich zum Beispiel auch, also ich bin so ein Typ, ich definiere mein Glück tatsächlich sehr über den Beruf. Bei mir ist so Beruf, kommt lange nichts. Und wenn ich da lost bin im Beruf, dann ist alles scheiße. So. Also da leiden auch Beziehungen drunter, das ist nicht gut.
Das klingt jetzt aber auch nicht so
klingt
gesund,
gar nicht
ne?
gut. Total. Unter uns gesagt, genau. Aber so ähnlich klingt das bei dir.
Ja,
bisschen.
Ich weiß.
Dass man schon so ein bisschen das Glück, das eigene private Glück so ein bisschen über den Beruf definiert. Und wenn das nicht da ist, dass dann irgendwie dass man es gleich auf das ganze Leben so ein bisschen überträgt. Also ich kann es sehr gut nachvollziehen. Deshalb ist es gar nicht so eine judgy Frage, wenn frage, weil ich das sehr gut nachvollziehen kann.
Ja.
Aber ich glaube, da gibt's ja ganz andere, die ihr Glück halt darüber definieren, dass sie, keine Ahnung, abends halt, die sind glücklich, wenn sie halt mit Freunden unterwegs sind und irgendwie das Privatleben irgendwie alles cool ist und so. Und da der Beruf spielt halt nicht so eine Rolle. Aber das ist bei dir, da sind wir auf der gleichen.
Ja, ich muss gerade selber so ein bisschen nachdenken darüber, ob ich da nicht vielleicht mal ran sollte. Vielleicht sollte man das mal so ein bisschen überarbeiten, das Ganze. Ja.
Ja.
Es kommt auch noch erschwerend hinzu, dass natürlich, also was mich natürlich auch glücklich macht, ist natürlich meine Partnerschaft, ist ja keine Frage. Aber jetzt arbeiten wir ja auch noch zusammen und er arbeitet auch so wahnsinnig gern.
Ja.
Also da haben sich natürlich jetzt zwei gefunden, die einfach wahnsinnig glücklich sind, wenn sie zusammenarbeiten können, so ungefähr. Ja. Also aber ich glaube, die Prioritäten werden sich bestimmt
total
verschieben.
Mit dem Kind sowieso.
Ja, ich glaube
mit
auch.
Dem Kind sowieso. Aber ich glaube, allgemein, das denke ich mir bei mir auch, schon gut, wenn man irgendwie auch weiß, okay, wer bin ich unabhängig meines Berufes, wenn einem der... Es kann einem ja immer theoretisch auch alles genommen werden, also es kann einem sowieso alles genommen werden, aber auch wenn der Beruf irgendwie mal nicht sein sollte, wer bin ich dann und was bleibt mir dann? Und das ist bestimmt eine Frage, die es gut ist, wenn man sich damit auseinandersetzt, irgendwie so.
Absolut, weil ich glaube, wenn ich ehrlich bin, könnte ich dir das jetzt gerade gar nicht wirklich so beantworten.
Wer du bist ohne deinen Beruf?
Ja, ich glaube, ich musste wirklich nachdenken.
Denk mal nach.
Ja, ich sag's das nächste Mal.
Ach so.
Ich mache mir mal Gedanken dazu.
Aber ist auch schwierig, wisst ihr jetzt auch nicht.
Yes. Wenn man, ja.
Wahrscheinlich definiert man sich dann eher über Charaktereigenschaften, vermutlich. Ich bin ein empathischer Mensch vielleicht oder ich bin emotionaler Mensch. Oder also weil wenn der Beruf nicht da ist oder ich bin ein sozialer Mensch, ich bin gern unter, so wahrscheinlich, ich bin gern unter Freunden.
Ja.
Sowas dann wahrscheinlich.
Ja, das stimmt, ja. Aber es ist nicht einfach.
Es ist wirklich nicht einfach.
Ja, ist eine gute Frage.
Aber ja, es ist ein Thema, dem man sich annehmen könnte. Jetzt bin ich selber kurz rausgekommen, warte mal ganz kurz. Okay, ja, es geht so ein bisschen in die Richtung, aber hast du sonst auch, abgesehen jetzt vom Schauspiel, oder auch im Schauspiel, also aber erstmal abgesehen vom Schauspiel, weil wir da gerade waren, so Ziele und Visionen für dich, wo du privat sonst hin möchtest? Also was würde so, wenn du so dein perfektes privates Leben ausmalst, so wann bist du glücklich? Was brauchst du? Wann bist du im Reinen? Außer die... Oh, Scheiße! Was brauchst du so, um so glücklich zu sein, privat?
Ich glaube, ich habe alles gefunden.
Mhm.
Das war irgendwie, es waren drei wahnsinnig aufregende Jahre, irgendwie die letzten so. Und ich glaube wirklich, dass das, das ist echt, boah, das ist aber schwierig, schwanger. Solche Fragen, du, wirklich, ist echt schwierig. Nein, aber ich hab einfach einen wahnsinnig tollen Partner gefunden. Oh, warte mal ganz kurz, sorry, das sind die Hormone, ich sag's euch, das ist echt schwierig.
Oh.
Ich habe einfach dieses Glück gehabt, so einen tollen Partner zu finden, mit dem ich das alles machen kann. Sorry, das
gar
ist
nicht
so peinlich.
Null.
Entschuldigung.
Null.
Aber das ist.
Ich habe gestern auch geweint in Aufnahmen.
Hast du auch
gestern
geweint? Das beruhigt mich total.
Gestern, ich und sie haben beide geweint.
Ach, beide.
Richtig doll haben wir geweint.
Okay, super.
Aber richtig gut. So ugly face crying haben wir gemacht. Also wirklich so. Ja. So.
Oh Gott. Es ist mir noch nie passiert, ey. Ich bin ja immer wahnsinnig cool unterwegs. Aber heute
ist doch schön. Schön.
Nein, ich hatte einfach wirklich dieses wahnsinnige Glück, diesen Mann kennenzulernen. Und da habe ich auch einfach gemerkt, okay, das bedeutet Glück.
Mhm.
Also einfach, dass wir uns gefunden haben, dass wir diese Partnerschaft haben, dass wir jetzt dieses Kind bekommen und irgendwie sich alles so gefügt haben. Ja, dass wir verlobt sind, das habe ich mir schon auch immer gewünscht. So, war jetzt auch nicht schlecht, dass das noch funktioniert hat. Aber ja, deswegen, ich stehe eigentlich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich sage, ja, das ist das Glück.
Richtig
so.
Schön.
Ja.
Aber es ist doch voll schön, dass du das sagen kannst.
Ja, ja, total.
Und auch richtig schön, dass du weinst und also, dass du das so zeigen kannst, finde ich persönlich.
Ja, ja, ja.
Oder? Ich finde es toll, ich finde es richtig süß.
Du hast aber auch hier knifflige Fragen, du.
Wir sind ein Deep Talk Podcast.
Gebt euch ein Acht, wenn ihr in diesem Podcast kommt, ich sag's euch. Die bringt die Leute zum
Langsam Weinen. Mache ich mir wirklich Gedanken, es haben mir schon echt viele Leute geweint, gell?
Wirklich?
Kein Scheiß.
Witzig.
Ich glaube, du bist jetzt die vierte, die weint.
Wirklich? Oh Gott, okay, aber das beruhigt mich gerade ein bisschen.
Du bist die vierte, die weint und ich habe gestern auch zum ersten Mal geweint. Aber weil ich auch tatsächlich, das sagt nicht viel aus, weil aber ich bin leider ein Mensch, der nicht so gut weinen kann. Ich wünschte, ich wäre ein Mensch, der gut weinen kann, weil es ja Druck ablässt, Stress ablässt.
Ja.
Und ich voll oft natürlich trotzdem diese Emotionen fühle und ich bin schon ein Mensch, der sehr viel wahrnimmt und mir geht's oft schlecht so, ja. Aber ich habe dann eher so ein angespanntes Gefühl in der Brust und kann es aber nicht loslassen. Und deshalb, ich wünschte, ich würde richtig oft weinen. Tue ich aber nicht. Und deshalb so.
Du erinnerst mich gerade ein bisschen an Cameron Diaz in Liebe ja, braucht keine Ferien.
Kein Scheiß. Ja. Ja, kein Scheiß. Und dann trifft sie ihren Traum und dann kann sie weinen. Ich kann schon weinen, ich habe schon auch geweint. Aber das
damals, vor 15 Jahren, als ich mal hingefallen bin.
Nee, aber ich hatte tatsächlich so ein ähnliches Gefühl. Bei Cameron Diaz war es doch auch so, da haben sich doch ihre Eltern scheiden lassen, hat sie so richtig, richtig doll geweint.
Ja.
Und dann konnte sie nicht mehr weinen. Und bei mir war das auch, und das habe ich gestern zum Beispiel auch erzählt, vor anderthalb Jahren hatte ich eine Trennung von meinem Ex und da habe ich ultra geweint. Also wirklich ganz, ganz, ganz viel geweint. Und da habe ich das Gefühl gehabt, ich habe so alle Tränen verbraucht, weil ich wirklich gefühlt 2 Wochen am Stück einfach wirklich geweint, nur geweint habe.
Ja.
Und dann konnte ich nicht mehr weinen. Irgendwie.
Vielleicht hat sich da aber auch in dem Moment bei dir emotional was verschlossen.
Kann sein. Das kann sehr gut sein.
Nicht mehr da ausgebrochen.
Das kann sehr gut sein, weil seitdem ich kam mir nicht klar, zum Beispiel jetzt gestern, habe ich geweint, weil es auch ultra traurig war, weil es tatsächlich darum, es ging um Trauer und Alina war da, also auch eine Content-Creatorin und die hat vom Tod ihres Vaters erzählt und es war wirklich ganz, ganz, ganz schlimm und ganz emotional. Und aber so dieses richtige Weinen, Weinen, so Schluchzen, Weinen, ja, kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, das war bei der Trennung und das finde ich auch ganz komisch. Da ich
ja,
eher
das klingt
ein Problem.
Für mich nach einer emotionalen Blockade.
Ja, das kann also voll gut sein.
Taschenpsychologie gerade hier.
Total, ja,
aber
ja, auf jeden Fall. Und deshalb finde ich es immer voll schön, wenn ich Leute weinen sehe, okay, weil ich dann eher so neidisch werde und mir denke, oh, ist doch cool, dass du das so kannst.
Ja, dann lad ganz viel ein. Dann irgendwann weint hier jeder nur noch den ganzen Podcast durch und irgendwann bricht bei dir, brechen die Dämme.
Vielleicht so eine reine Psychologiestunde einfach. Aber wenn du es jetzt so auf die Hormone geschoben hast, würdest du sagen, du weinst seit der Schwangerschaft mehr oder bist du sonst auch ein Weiner oder eine Weinerin?
Nee, ich bin schon emotional auf okay, jeden Fall. Und ich habe jetzt während der Schwangerschaft, natürlich ist man eher näher am Wasser gebaut, aber ich habe mich eigentlich ganz gut zusammengerissen. Ich habe vor allem jetzt nicht grundlos geweint. Mhm. Ich habe eigentlich immer nur dann geweint, wenn es einfach sehr um mein Familienkonstrukt geht. Also wenn es irgendwie bei der Hochzeit meine Eltern da waren und irgendwie, wie gesagt, ist mein Partner auch mit dem Kind. Immer in dem Zusammenhang kamen mir irgendwie die Tränen.
Aber eher dann bei schöneren Momenten, oder?
Ja, ja, total. Okay. Total. Nee, also wegen schlimmen Momenten. Doch einmal kam meine Hebamme, die wir jetzt ja dann haben, die kam 5 Minuten zu spät. Dann dachte ich, die hat mich versetzt. Da habe ich einmal geweint. Wirklich, weil ich so gestresst war, dachte, oh Gott, sie hat mich versetzt. Sie wird nie kommen.
Oh Gott.
Aber ansonsten ging es tatsächlich. Ja.
Okay. Darf ich, weil genau, du hast ja gerade von David erzählt und wie unfassbar glücklich oder dass es so dein Glück ist, was du gefunden hast, so seit 3 Jahren. Du hast ja, glaube ich, auch mal im Podcast erzählt, dass davor so Beziehungen, dass das eher so ein bisschen schwierig war?
Ja, durchwachsen.
Durchwachsen. Beziehungsweise das, hattest du in meiner Podcast-Folge erzählt, dass du so ein bisschen Schwierigkeiten hattest, dich am Anfang oder so, du ein bisschen Angst davor hattest bei David auch so diese Liebende zu sein, weil du Angst hattest, wahrscheinlich verletzt zu werden oder irgendwie so. Darf ich fragen, woher das irgendwie so ein bisschen kam oder
du, das kam einfach aus Erfahrungen von Beziehungen davor, wo man einfach verletzt worden ist und wo man vielleicht die Position der Liebenden eingenommen hatte. Und das hat vielleicht in dem Sinn nicht so erwidert wurde, wie man sich das Ganze erhofft hat und dann auch noch vielleicht durch Betrug oder so eben verletzt wurde. Und das war damals für mich so ein Punkt, da war ich so, ja, Mitte, Ende 20, wo ich einfach dann blockiert habe, so ein bisschen wie du vielleicht auch, emotional blockiert, indem dass man halt eben das nicht mehr so nah an sich rangelassen hat und halt ganz bewusst halt eben eher die Person war, die die Liebe genommen hat, anstatt sie zu geben.
Ja.
Wo dann auch mein nächster Partner, den ich dann hatte, vielleicht auch drunter gelitten hat, natürlich in einer gewissen Art und Weise. So, was mir leid tut, aber das ist natürlich das Resultat aus anderen Beziehungen davor.
Ja, man
nimmt ja leider immer so ein kleines Päckchen mit und trägt das in die neue Beziehung rein. So.
Und wie konntest du daran arbeiten oder wie konntest du dann auch lernen, so diese Blockade wieder so einzureißen?
Weil ich einfach so scheiße verknallt war in den.
Ja.
Das ging
es einfach nicht anders.
Ging einfach nicht anders.
Ah, ja, okay.
Nee, den fand ich einfach durch und durch einfach so toll. Und wir haben aber, das Schöne war, dass wir von Anfang an wahnsinnig gut miteinander kommuniziert haben und sehr offen waren. Und das tut manchmal vielleicht auch weh, wenn jemand sehr ehrlich ist mit seinen Worten und ganz klar Dinge auch ausspricht so. Aber das hat uns wahnsinnig geholfen, dass wir genau wussten, woran sind wir gerade aneinander. Und dadurch konnte man sich dann auch so fallen lassen eigentlich.
Aber hast du das trotzdem gemerkt, dass du ein bisschen Schwierigkeiten hattest, so dieses Vertrauen in den anderen Menschen so zuzulassen auch? Oder so ein bisschen Angst? Es ist ja eine gewisse Angst dann ja auch.
Ja, wobei das, wie gesagt, durch diese sehr intensive Kommunikation, die wir von Anfang an hatten, echt relativ schnell ging. Weil wir einfach so offen waren mit allem. Und die Unsicherheit konnte so genommen werden. Klar, ein bisschen Risiko bleibt natürlich immer. Ja. So, weil man nicht weiß, ist es wirklich alles gerade echt, was er mir da erzählt?
Ja,
so.
Ja, voll.
Kann natürlich auch Reinfall sein, aber ja, Kommunikation hilft tatsächlich.
Ja. Ja, wenn man auch das Gefühl hat, dass der Partner halt transparent ist, so, ne?
Und, ja, genau.
Aber das stelle ich mir schon wirklich sehr schwierig vor, wenn man irgendwie, wenn man so, oder jetzt auch ne, bei mir, wenn man irgendwie da doofe Erfahrungen gemacht hat, weil man ja nicht mehr, wie du sagst, man weiß ja nicht, ob es wirklich so ist.
Genau.
Man weiß es ja nicht.
Ein bisschen Vertrauen muss man natürlich auch einfach dem Ganzen eine Chance geben.
Ja.
Weil wenn man sich natürlich gar nicht öffnet, dann ja, verschließt man sich vielleicht auch eben vor dem Glück.
Voll.
Was einem vielleicht
verwehrt man es sich selber.
Ja, genau. Ja.
Aber es freut mich wirklich unfassbar, dass du das so gefunden hast. Und ich finde es richtig, richtig schön, dass du das so... Also das ist ja wirklich ungefähr so das, was sich jede Frau oder auch jeder Mann oder sonst wer wünscht, dass man so, dass das passiert, wenn man so über seinen Partner spricht.
Ja, also eigentlich schon, ne? Das, obwohl wir jetzt schon verheiratet sind seit ungefähr 3 Monaten.
Das ultimative Ziel. Ja, und ihr habt ja auch so das jetzt mit der Schwangerschaft so durchgemacht und so. Und trotzdem so sprichst du so über ihn. Das ist doch voll, voll, voll schön.
Ja, ist gut. Ich hoffe, es bleibt so.
Ich glaube schon. Ich wollte noch mal kurz über deinen Film sprechen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, seit 20. August Undressed auf Amazon Prime. Es ist ja so ein Thriller, aber auch Erotik spielt eine große Rolle.
Es ist ein Erotik-Thriller.
Es ist ein Erotik-Thriller.
Genau.
Ja, genau. Wie ist es für dich, so sowas in einem Film zu spielen? So auch so Nacktszenen im Film zu spielen? Wie ist das für dich?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das Projekt damals auf dem Tisch liegen gehabt und sollte zum Casting gehen und habe gelesen Erotik-Thriller und habe gelesen, okay, da gibt's explizit Nacktszenen und ja, dann stand ich da, dachte mir, schöne Scheiße, eigentlich wolltest du das nie machen, ne?
So. Aber sind es so Nackt-Nackt-Nackt-Szenen oder ist es oder hat man trotzdem irgendwas an?
Man hat natürlich, also beim Dreh selbst, bist natürlich an gewissen Stellen bist du geschützt, klar, weil es ist ja immer noch ein Film und kein...
Ja.
Genau. Genau. Aber natürlich obenrum und so bist du halt oben ohne. Mhm. Ja, und das sind eigentlich für mich immer Sachen gewesen, schwierig. Schwieriges Thema für mich auch und wollte ich eigentlich nie. Mhm. Jetzt habe ich dieses tolle Buch gehabt, was sich wahnsinnig gut gelesen hat und dann irgendwie Prime Video als Streamer, Wiedemann und Berg, als eine der größten deutschen Produktionen. Und dann stehst du da und denkst dir so, boah, und dann so eine große Rolle, das wäre natürlich schon geil, das irgendwie spielen zu dürfen.
Voll.
Und dachte mir, nee, komm, du machst jetzt das Casting und wir gucken einfach mal, wie weit es geht. Und ich hatte aber irgendwie im Gefühl, das wird's. Die ganze Zeit.
Okay.
Und dieser Casting-Prozess war auch der absolute Horror, weil ich so gestresst war und es war ein Auf und ein Ab, weil ich hing da so dran. Warum auch immer, ich weiß es nicht genau. Und
also du wolltest die Rolle dann schon sehr haben.
Ich wollte die einfach haben. Ja, da war wirklich da hatte ich einen richtigen Biss dahinter. Mhm. Und hat dann auch geklappt am Ende vom Tag. Und
ja. Wie war das gespannt. Also vom Gefühl her? So, wie war das dann?
Die Szenen zu drehen? Ja. Relativ langweilig. Also ich glaube, man stellt sich das immer aufregender vor. Also ich wusste ja auch, wie sowas abläuft. Ich hatte ja auch schon Sexszenen in anderen Filmen.
Ich meine aber eher für dich so vom Wohlfühlfaktor. Also
die zu drehen?
Ja.
Ja, das meine ich eben. Es ist ja am Set selbst ist das ja alles relativ unspektakulär.
Mhm.
Du liest das so und denkst ja so, huch. Und dann, wenn du dann aber mal in die ganzen Proben reingehst und dann mal wirklich das Ganze aufdröselst und dann weiß man, okay, dann ist da die Bewegung, da ist das, dann ist das wahnsinnig mechanisch und eigentlich wie so eine Art Choreografie, die man vorab schon festlegt. Und klar, die einzige Hemmung, die man dann noch hat, ist sozusagen, wenn man dann wirklich die Klamotten auch ablegen muss.
Mhm.
Ja, wobei, wie schon angesprochen, du hast natürlich im Intimbereich, das wird nicht gezeigt, da hast du so verschiedene Kleber und so Schutzkappen und sowas, die dann sowohl vom Partner als auch von dir selbst natürlich irgendwie dir einen gewissen Schutz geben. Und ansonsten ist es ja wirklich immer nur in dem Moment, wo die Kamera an ist.
Mhm.
Und sobald die Kamera aus ist, hast du sofort wieder alles drüber geworfen. Bis das passiert, gucken alle weg. Also es sind auch alle sehr sensibel mit diesem Thema. Natürlich auch dem geschuldet, was halt so die letzten Jahre alles war, ja, mit Weinstein und Co. Ja. Ist man dann noch vorsichtiger geworden mit dem ganzen Thema. Mhm. Und deswegen ist das so ein geschützter Raum, in dem das stattfindet, dass man sich da auch wirklich wohlfühlen kann.
Mhm. Aber blickst du dann da jetzt anders drüber? Jetzt, oder weil du anders drauf, meine ich. Weil davor hast du gesagt, wolltest du immer nicht so gerne machen und hast dich irgendwie unwohl gefühlt beim Gedanken. Jetzt hast du es ja gemacht. Hat sich dann das jetzt für dich so verändert? Oder ist es immer noch was?
Nö. Wäre immer noch genau die gleiche Herausforderung, wenn ich jetzt wieder ein Buch kriegen würde, wo die wieder das drin, würde ich sagen, oh Gott, nee, wirklich kann ich das? Ich glaube, das.
Und woher kommt es? Also, was ist das für ein Gefühl, dass du es nicht möchtest?
Weil ich, das für mich war schon immer, nackt war immer schwierig für mich. Mhm. Einfach, das, ich war nie jemand, der oben ohne irgendwo rumliegt am, am Strand oder so. Ich habe mich da nie wohl gefühlt. Mhm. Und ich fand es immer schade, weil ich habe oftmals auch Projekte einfach per se abgelehnt, weil ich halt wusste, oh, da könnte man aber die Brust sehen.
Okay. Mhm.
Und das ist eigentlich, fand ich das immer doof, weil ich fand das immer total cool, wenn ich dann irgendwie die Schauspieler gesehen habe und dann spielen die irgendwie 60er Jahre Hippie und laufen alle oben ohne rum, finde ich total cool. Mhm. Aber für mich selber war das immer einfach ein ganz, ganz schwieriger Step, den ich einfach nicht gehen konnte, wie auch immer. Und jetzt bin ich diesen Step gegangen und ist auch alles gut. Natürlich bin ich wahnsinnig nervös trotzdem, weil man gibt halt mehr von sich preis, als man es sonst vielleicht tun würde. Aber ja.
Bist du aber auch ein bisschen stolz auf dich, sodass du das so gemacht hast und geschafft hast, trotz deines Gefühls am Anfang?
Ja, also was heißt stolz, dass ich jetzt blank gezogen habe, das ist vielleicht nicht, aber...
Naja, aber du bist aus deiner Komfortzone
Ich bin aus meiner Komfortzone rausgegangen, ja. Worüber ich stolz bin, ist, dass ich dieses Projekt an sich gewuppt habe, weil das war einfach eine große Rolle. Das ist eine Rolle, die ist in jeder Szene. Also sie trägt natürlich diesen Film auch in gewisser Art und Weise und hat einfach eine Verantwortung, oder ich hatte eine Verantwortung. Und ich glaube, ich habe mein Bestmöglichstes gegeben, mich gut vorzubereiten. Ich war, glaube ich, am Set immer sehr konzentriert und habe versucht abzuliefern. Und das rückblickend betrachtet, kann ich jetzt sagen, so, nee, da bin ich stolz auf, dass ich das so durchgezogen habe. Ja.
Solltest du.
Ja, danke.
Im Podcast habt ihr auch gesagt, dass David sich den Film aber nicht anschaut wahrscheinlich, gell?
Nee.
Hat sich da was
geändert? Nee, daran hat sich auch nichts geändert.
Will er nicht, willst du das nicht? Oder?
Also ganz ehrlich, ich würde es ein bisschen komisch finden. Mhm. Zumal ich es ja für mich sogar selbst, also als ich es zum ersten Mal geguckt habe, ich habe es während dem Kochen geguckt, weil ich konnte nicht die ganze Zeit hingucken. Es war mir so ein bisschen, und auch während den Sexszenen habe ich dann echt immer, ich habe dann nicht hingeguckt. Ich glaube, oh Gott. So gleich.
Wow. Das war jetzt nicht so schockierend, was du gesagt hast. Ich weiß auch nicht genau, was passiert ist. Okay. Ich kann nicht trinken. Passt. Okay, also du hast nicht hingeguckt?
Ich habe tatsächlich dann nicht hingeguckt, weil ich fand es ganz befremdlich, mich selber zu sehen, während ich da stöhne oder so. Also daran habe ich auch gemerkt, anscheinend werde ich niemals irgendwelche Sexfilme zu Hause drehen. Ja, das wird für mich anscheinend immer uninteressant bleiben. Okay. Habe ich da relativ schnell gemerkt. Mag ja der ein oder andere vielleicht in der Partnerschaft. Für mich wäre das nichts.
Auch eine gute Erkenntnis.
Ja, genau. Ja, komm, auch eine gute Erkenntnis. Komm. Und deswegen, zumal ich schon ein Problem damit habe, glaube ich, würde ich es einfach komisch finden, wenn es sich dann David anguckt. Mhm. Und eben der andere Aspekt ist so ein bisschen, dass ich einfach... Ja, also David ist natürlich nicht nur mein Partner, sondern er ist ja auch in der Branche, er ist Regisseur, und ich habe einfach seine Meinung, auf die setze ich halt sehr viel. Und wenn er mir dann sagen würde, dass das nicht so optimal gespielt war, das würde ich aber kämpfen.
Würde er das so direkt sagen?
Ja,
wenn er das so empfinden würde?
Ja, er ist ehrlich. Also er würde sagen, so, das habe ich jetzt irgendwie dir nicht so ganz abgenommen. Das würde er mir sagen. Okay. Und das ist auch gut so, weil wenn ich er wäre, dann... Aber das wäre für mich schon schwierig, jetzt gerade besonders bei dem Projekt, was eben sensibel das Thema für mich ist, so, da würde ich kämpfen, glaube ich. Ja, deswegen ist okay. Er muss ja nicht alles gucken.
Nö, muss er nicht. Okay, aber es kommt eher dann von dir. Oder weil es hätte ja auch sein können, dass er sich das einfach nicht anschauen will.
Vielleicht guckt das ja heimlich.
Du mit einem anderen Mann oder so, meine ich jetzt eher.
Ja, das ist ihm, glaube ich, das kann er alles,
kann man trennen.
In der Branche ist, das kann man trennen.
Ja,
absolut. Ja.
Okay, spannend. Ja. Ich bin auch sehr gespannt, den Film zu sehen. Ich freue mich.
Ja.
Guckst du ihn jetzt nochmal an oder du hast ihn gesehen, bist fein damit?
Ja, ich habe heute Morgen nochmal ganz kurz reingeguckt natürlich,
weil
er jetzt online gegangen ist. Muss ich nochmal schnell.
Kann das bitte nochmal rausschneiden?
Jetzt ist der Drops genug, das kann man leider nichts mehr machen.
Ja,
ich bin gespannt, was die Leute sagen.
Voll.
Und
auch spannend, wenn Eltern sich sowas anschauen, oder?
Ja, meine Mama hat es ja schon, da habe ich das natürlich mal kurz gezeigt, schon vorab.
Ist dir das bei ihr dann irgendwie auch unangenehm?
Von meiner Mama geht's.
Okay.
Wobei die natürlich auch gesagt hat, so, naja, wenn dann so irgendwie so Sachen vorkommen wie, also es gibt auch Szenen, wo Elle, die Figur, sich einmal selbst befriedigt. Das findet sie dann schon auch komisch und ein bisschen irritierend und hat dann da auch nicht so genau hingeguckt. Ja, also stehe ich auch aus Muttersicht. Ja. Aber der Rest ist, glaube ich, zu verkraften. Eher schwierig, wenn mein Papa sich das dann zum Beispiel anguckt. Also das würde ich dann irgendwie ein bisschen komisch finden. Ich glaube auch nicht, dass er das sehen will.
Nee, ich glaube auch nicht. So manche Bilder braucht man nicht.
Nee, glaube ich
würde
auch
man es von seinen Eltern irgendwie auch nicht sehen wollen, oder? So, nee, so gar nicht. Okay. Ja, sehr schön, aber trotzdem auch nochmal herzlichen Glückwunsch auch zu deinem Film.
Ja, danke schön.
Herzlichen Glückwunsch sowieso auch zu deiner Schwangerschaft und zu deinem schönen, wirklich Glück. Also ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich finde es wirklich ganz, ganz, ganz beneidenswert und schön, wie du so über dein Leben sprechen kannst.
Dankeschön.
Schön. Ich würde zu unserer letzten Kategorie kommen. Wir haben eine Staffellauf-Kategorie. Ja. Oh, du hast schon wieder Tränen in den Augen, kann das sein?
Ja, vielleicht ein bisschen.
Ich lieb's. Ist doch entschön.
Ich dachte, ich hab's ganz versteckt gerade. Scheiße.
Ich lieb's. Und zwar haben wir eine Staffellauf-Kategorie. Da verbinden wir die Podcast-Folgen. Sprich, der vorherige Gast überlegt sich eine Frage für den aktuellen Gast. Mhm. Und du wiederum überlegst dir eine Frage für den nächsten Gast.
Mhm.
Und genau, in der Folge vorher, wie gesagt, hatte ich Alina zu Gast. Das ist auch eine sehr emotionale Folge. Wie gesagt, ich habe auch geweint. Alina hat geweint. Sogar auch hier unsere Sophie war nicht da, aber da war die Carlotta, hat mir geholfen, die hat auch sehr geweint. Es war eine sehr emotionale Folge, weil es wirklich um Trauer ging und dem Tod ihres Vaters war wirklich sehr, sehr, sehr emotional. Und Alina möchte gerne wissen, was hat dich zuletzt richtig glücklich gemacht?
Also jetzt übertreibt ihr aber, oder? Jetzt kommt ihr schon wieder mit so einer Frage um die Ecke.
Jetzt langsam sollst du mal warm sein. Jetzt langsam hast du dich eingegroovt.
Was hat mich zuletzt richtig glücklich gemacht? Na gut, ich hatte natürlich gerade wirklich ein paar Ereignisse irgendwie.
Ja.
Und ich muss sagen, was schon wirklich ein sehr, sehr schöner Moment war, war an unserer standesamtlichen Hochzeit. Die haben wir bei meinen Eltern im Garten gefeiert. Es hat nicht geregnet, obwohl der Wetter ruhig gesagt hat, es wird den ganzen Tag regnen. Und mein Papa hat eine ganz bezaubernde, wirklich so emotionale und schöne Rede gehalten, obwohl ich wusste, dass es ihm schwerfällt, sowas vor Leuten zu tun und in so einem Rahmen, dass er da auch sehr aufgeregt war. Und das war wirklich ein sehr glücklicher Moment.
Mhm.
Ja.
Voll schön.
Ja, und ich habe mich gerade echt gut zusammengerissen.
Ich finde, das musst du gar nicht. Aber ich verstehe das auch. Voll schön, okay. Hättest du denn auch eine Frage für den nächsten Gast?
Darf ich denn wissen, wer der Gast ist?
Nee.
Ach so, ja, das ist ja doof.
Das soll so ganz universell sein. Das ist total egal.
Okay.
Ja, es kann alles sein. Es muss gar nicht tiefgründig sein. Es kann auch lustig sein. Wir haben hier auch schon mal gefragt, ob jemand sich vorstellen könnte, die Blutwurst zu essen. Also es ist wirklich ganz egal.
Ah, okay.
Ja.
Also meine Frage wäre, was war ein richtig peinlicher Moment mit deinem Freund oder deiner Freundin, den du noch nie erzählt hast?
Mag ich. Sehr gut.
Spicy.
Ja, machst du auch mit bei den kniffligen Fragen.
Ja, ja.
Das ist ein Teil davon jetzt. Perfekt, ja, geile Frage, freue ich mich.
Gut.
Cool, liebe Lena. Tausend Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu intens für dich.
Nee, ist okay. Tränen sind getrocknet. Ich gehe wieder mit einem lachenden Auge hier raus.
Ja, jetzt lacht sie wieder. Sehr gut. Ja, freut mich sehr, dass du da warst. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich wünsche dir noch alles Gute für deinen weiteren Verlauf.
Dankeschön.
Ich hoffe, dass alles wunderbar läuft mit Geburt und allem. Und hoffe, dass wir uns hier vielleicht irgendwann mal wiederhören und du mir erzählst, wer du abseits deines Berufs bist.
Ja, darüber kannst du dir auch mal Gedanken machen.
Mach ich, ne? Das erzählen wir uns dann beide.
Das erzählen wir uns beide.
Wenn wir es irgendwann mal rausgefunden
weinend,
haben.
Bitte.
Ja, bitte.
Ja? Bis dann weine ich.
Bis dann habe ich Wein gelernt. Perfekt, danke dir.
Danke dir.
So, liebe Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls dem so ist, ja, würde ich mich natürlich sehr freuen, falls ihr diesen Podcast bewerten möchtet oder auch vielleicht abonnieren möchtet. Und ich habe es in der Folge schon gesagt, Lena hat ja ihren neuen Film bei Amazon Prime. Undressed heißt der Film. Schaut ihn euch doch gerne mal an. Und Lena und ihr Mann David Hellmuth haben auch einen eigenen Podcast, der heißt Short Night. Vielleicht möchtet ihr ja auch mal reinhören oder vielleicht seid ihr schon treuer Hörer, man weiß es ja nicht, ne? Und ansonsten hören wir uns hier nächsten Dienstag wieder. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge Unter uns gesagt. Es freut mich, wenn ihr wieder einschaltet und ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Woche und bis bald. Tschüssle!